Wer eine Bibel dabei hat, der kann mal Seite 3 oder 4 aufschlagen. 1. Mose 4, Verse 1 bis 16. Das ist heute der Predigtext. Könnt ihr mich da hinten so verstehen, wenn ich so rede? Gut. 1. Mose 1, Verse 4 bis 16. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Der Predigtext setzt nach dem Sündenfall ein, von dem in 1. Mose 3 berichtet wurde. Gott hat Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben. Außerhalb seiner unmittelbaren Gegenwart müssen sie angesichts seiner Offenbarung im Glauben leben. Wie wird es mit der Menschheit nach dem Sündenfall weitergehen? Diese Frage stellt sich nach Kapitel 3. Adam und Eva, die haben sich nach dem Sündenfall der Gnade Gottes anvertraut. Die Ehe der beiden blieb erhalten. Sie haben sich dem Gericht Gottes untergeordnet. Wie wird das jetzt bei ihren Kindern sein? Da hatte Gott im Gericht über die Schlange etwas angedeutet, dass es zwei Sorten von Nachkommen geben würde. Gott hatte angekündigt, dass er Feindschaft setzen würde zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange. Und man braucht nicht lange weiterzulesen, um dann vor Augen geführt zu bekommen, wie sich das dann auswirkt. Auswirken kann. Kain entpuppt sich als Nachkomme der Schlange, Abel, das ist ein Nachkomme der Frau. Ja, an ihrer beider Beispiel macht der Predigttext deutlich, dass es nach dem Sündenfall für uns Menschen grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt, vor Gott zu leben. Entweder man lebt vor Gott im Glauben wie Abel oder wie Kain in der Auflehnung gegen ihn. Den Schwerpunkt legt der Predigttext dabei auf Kains Ungehorsam. Abel ist fast nur eine Fußnote. Den Schwerpunkt habe ich darum auch auf Kain gelegt und deswegen hört sich das Predigtthema vielleicht etwas unerbaulich an. Kain, eine bleibende Warnung vor dem Abfall. Abel und Kain sind je ein Beispiel dieser beiden Sorten von Menschheit, die es nach dem Sündenfall geben wird. Und von Natur aus zieht es alle Menschen in Richtung der Art von Kain. Im Predigttext entmutigt dich Gott ganz und gar, dem Beispiel Kains zu folgen. Alle Menschen sind vor Gott Sünder. Unterschieden sind sie darin, wie sie reagieren, wenn Gott ihnen ihre Sünde vor Augen hält. Die einen suchen als Antwort Gottes Gnade, die anderen verachten seine Güte. Kain, eine bleibende Warnung vor dem Abfall. Der erste Punkt von zweien lautet, wenn Gott dich aus Gnade deiner Sünde überführt, dann verhärte dein Herz nicht gegen ihn. Wer eine Bibel dabei hat, wir gehen den einen oder anderen Vers nochmal durch. In den Versen 1 und 2, da haben wir die Einleitung in die Geschichte von Kain und Abel. In Vers 1 ist von Adam, dem Menschen, die Rede. Wörtlich heißt es dort, und der Adam. Gemeint ist hier der Mensch, also man kann es besser mit der Mensch. Es ist hier der erste Mensch, Adam heißt er. Er wird hier als Stellvertreter von uns Menschen bezeichnet. Adam schläft mit seiner Frau Eva und es zeigt sich, dass Gott nach dem Sündenfall gnädig ist. In 1. Mose 1 hatte Gott den Menschen zugesagt, er wolle sie segnen und sie sollten sich vermehren. Und das nimmt jetzt offensichtlich seinen Lauf. Die Menschheit nach dem Sündenfall wird sich durch Gottes Gnade vermehren. Gott schenkt Fruchtbarkeit. Und Eva, der Name bedeutet ja so viel wie Leben, Kapitel 3. Sie scheint diese Geburt dankbar gegenüber Gott aufzunehmen. Sie benennt ihren ersten Sohn, sie nennt ihn Kain. Und das ist wahrscheinlich so ein Wortspiel. Ich habe ihn von Gott habe ich ihn erworben. Oder mit Gott habe ich ihn hervorgebracht. Und der Ausspruch von Eva ist von daher wohl als Ausdruck ihres Glaubens an Gott aufzufassen, verbunden mit der Hoffnung, dass er sich hoffentlich als wahrer Nachkomme der Frau erweisen möge, der vor Gott im Glauben lebt. Ins Vers 2 folgt dann kurz der Bericht von der Geburt Abels. Die Bedeutung des Namens Abel ist im Hebräischen unmissverständlich. Er bedeutet so viel wie Hauch, Nichtigkeit, Hinfälligkeit. Es wird nicht gesagt, dass er diesen Namen von seinen Eltern erhielt, noch dass sie seinen Namen kommentieren. Sein Name steht vor allem in Verbindung mit den kommenden Ereignissen, die dann berichtet werden. Kain und Abel sind beide in der Landwirtschaft tätig. Kain betreibt Ackerbau und Abel Viehzucht. Ja, die Schilderung des Hintergrundes hält sich kurz. Von Vers 3 an werden wir dann in den Gegensatz der beiden Brüder eingeführt. Es geht dabei nicht um ihre unterschiedlichen Eigenschaften als Menschen, sondern um ihre gegensätzliche Beziehung zu Gott. Und die wird daran erkennbar, wie sie Gott verehren. Beide verehren Gott nach außen. Beide üben Gottesdienst. Beide bringen Gott Opfergaben dar. Kain bringt Gott, wie es berichtet wird, von den Gaben etwas dar, die er eben erwirtschaftet. Und man kann auch bei Kain davon ausgehen, dass nach außen er bestimmte Vorgänge des Gottesdienstes erfüllt hat. Er hat Gott angebetet. Und wir können weiter davon ausgehen, dass Kain eigentlich darüber Bescheid weiß, was es heißt, Gott anzubeten. Er weiß um seine Bestimmung, Gott zu vertrauen und ihn mit Freude und echter Liebe anzubeten. Und auf den ersten Blick meint man, dass er diese Opfergabe auch mit dieser Haltung darbringt, aber Verdacht schöpft man schon, dass er doch gleichgültig ist in seinem Gottesdienst. Es wird da berichtet, Vers 3, er brachte dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Erdbodens dar. Kein Hinweis darauf, dass diese Früchte des Erdbodens sich irgendwie hervorgehoben hätten als besonders von Qualität. Er bringt Gott als Opfergabe nicht das Beste von dem dar, was der Erdboden hervorgebracht hat, sondern irgendetwas von durchschnittlicher Qualität. Und dies bezeugt seine Gleichgültigkeit im Gottesdienst. Darf ich von hierher schon mal eine vorsichtige Anwendung auf euch wagen? Ich weiß ja nicht, mit welcher Grundhaltung du heute Morgen hergekommen bist. Vielleicht gehört Gleichgültigkeit auch dazu. So nach dem Motto, ob ich heute Morgen irgendwie was mitnehme oder ob mir das irgendwelchen Spaß bereiten wird oder Freude, davon gehe ich erstmal gar nicht aus. So nach dem Motto, das ist der 100. Gottesdienst oder 200. Ich mache auch noch die nächsten 100 mit. Ja, das ist eher kein. Im Gegensatz dazu steht Abel. Vers 4 kann man so übersetzen. Aber Abel, er brachte von den Erstlingen seiner Herde, und zwar von ihrem Fett. Der Ausdruck Erstling kann sich auf verschiedene Dinge beziehen, Sachen, Tiere, Menschen. Der Ausdruck bezeichnet gewöhnlich etwas, was in seiner Rubrik herausragt und von besonderem Wert ist. Also Abel hat sich auch überlegt, also ich will heute Vormittag Gottesdienst üben, Gott verehren. Er hat sich in seiner Herde umhergeschaut und hat geguckt, wo ist das beste Schaf. Das hat er sich genommen, oder vielleicht auch zwei oder drei, und die hat er als Opfer dargebracht. Der Unterschied zwischen Kain und Abel besteht hier nicht darin, dass Abel ein blutiges Opfer darbringt im Gegensatz zu Kain. Das ist hier nicht der Gegensatz. Die Rede ist insbesondere von dem Fett der Opfertiere. Wahrscheinlich, oder man weiß es nicht ganz genau, entweder wurde das Tier dann als Ganzopfer dargebracht, also vollständig verbrannt, oder Abel hat die Fettteile verbrannt und etwas vom Fleisch gegessen. Das hängt je nachdem ab, von wie man das deutet, ne? Was Gott nach der Sintflut dann erwähnt. Also haben die Menschen vorher als Vegetarier gelebt oder nicht? Meines Erachtens ist es durchaus möglich, dass es vorher schon sowas gab wie Abel, der Fleisch gegessen hat. Die Sünde Kains besteht darin, dass er, oder vielleicht noch zu Abel, Also dieses Bemühen, Gott das Beste darzubringen, offenbart, dass er echten Glauben und echte Liebe zu Gott hat. Abel brachte sich sozusagen mit der Gabe Gott selbst dar und bezeugte darin seinen Wunsch, die Gemeinschaft mit ihm zu erfahren. Die Sünde Kains besteht darin, dass er von Gott nicht viel aufheben macht. Er ist gleichgültig in seiner Beziehung zu ihm. Er vollzieht Gottesdienst als Pflichtübung. Im Neuen Testament, da spricht Paulus an einer Stelle zu der Frage, wie wir als Christen Gottesdienst üben sollen. Römer 12, Vers 1. Stellt euch Gott mit euren Leibern als lebendige und heilige Opfer zur Verfügung, an denen er seine Freude hat. Das ist euer vernünftiger oder wirklicher Gottesdienst. Und Paulus redet hier vom Sonntagvormittag und Sonntagnachmittag und Montag und Mittwoch und die ganze Woche. Da findet Gottesdienst statt oder nicht. Die Rede vom vernünftigen Gottesdienst besagt wohl so viel wie, dass sich jemand sorgfältig darüber Gedanken macht, wie er Gott mit seinem Leben dienen kann. Das Gegenteil von diesem vernünftigen Gottesdienst ist kein unvernünftiger, sondern ein nachlässiger, mit dem man Gleichgültigkeit gegenüber Gott zum Ausdruck bringt. Paulus geht davon aus, dass wir uns als lebendige und heilige Tempel Gottes genau darüber Gedanken machen, wie wir Gott mit unserem ganzen Leben verherrlichen können. Abel ist uns hier ein Vorbild, Kain ein abschreckendes Beispiel. Und dann wird die Reaktion Gottes berichtet. Vers 4b. Der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Wird nicht berichtet, auf welche Weise Gott den beiden das deutlich gemacht hat. Möglicherweise gab es übernatürliche Zeichen. Möglicherweise hat Gott im Feuer das Opfer von Abel verzehrt und das von Kain nicht. Und Kain stand dann da und war betröppelt. Und dann kommt die Reaktion. Jetzt dreht sich's um Kain und seine Bosheit. Vers 5. Kain und sein Opfer sah Gott nicht an, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Es wird hier nicht ausdrücklich gesagt, gegen wen sich Kains Zorn richtet, dass sich sein Zorn auf jeden Fall gegen seinen Bruder Abel gerichtete, wird daran erkennbar, dass er ihn später erschlägt. Kain senkt gegenüber Gott sein Gesicht, statt vertrauensvoll nach oben zu Gott zu blicken, der ihm gerne die Schuld vergibt, blickt Kain weg. Die Scham, die er vor Gott fühlt, ist bei ihm verbunden mit einem Zorn gegenüber Gott. Das ist so eine Sache, wenn jemand, ja man könnte denken, den Kain, den erfüllt hier eine gewisse Demut gegenüber Gott, er senkt seinen Blick. Aber wenn man ihm dann ins Herz gucken könnte, würde deutlich werden, er wendet sich von Gott ab. Er ist weit davon entfernt, ihn um Vergebung seiner Sünden zu bitten. Er schmollt. Der Grund für Kains Zorn wird in 1. Johannes 3, Vers 12 beleuchtet. Das war die erste Schriftlesung von heute. Kain ermordete seinen Bruder Abel deshalb, Zitat, weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Der Zorn von Kain scheint deshalb gegen Abel in Brand zu sein, weil durch dessen Gerechtigkeit seine Ungerechtigkeit so richtig ans Licht getreten ist. Hätte Abel genauso ungerecht gehandelt wie er, Kain hätte ihn nicht umgebracht. Die wären sich beide einig gewesen im halbherzigen Gottesdienst oder im geheuchelten Gottesdienst und hätten miteinander Frieden gehabt. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 20, da wird dies allgemein ausgesagt, dass die Bösen durch die Gegenwart des Guten in Unruhe geraten und sich dagegen zu wehren beginnen. Jeder, der das Böse tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht bloßgestellt wird. Und das war offensichtlich der Fall. Abel und Kain haben ihren Gottesdienst gemeinsam, also Kain konnte sehen, wie Gott Abels Opfer annahm und seins nicht. Und das konnte er nicht ertragen. Gott erkannte zwar Kain und seine Gabe als Gottesdienst nicht an, das heißt aber nicht, dass er ihn ganz und gar verworfen hat. Vielmehr spricht Gott mit ihm und ruft ihn zur Umkehr. Vers 6. Der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Gemeint ist hier nicht Stolz erheben, sondern du kannst dich mit Bitten an mich wenden, mich um Vergebung bitten und ich werde dir vergeben. Ich werde die Beziehung zwischen dir und mir wiederherstellen. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Gott führt Kain die Dringlichkeit seiner Lage vor Augen. Kain muss gegen seinen Zorn ankämpfen und sich vor Gott demütigen, weil, ne, Vers 7b, die Sünde ist wie ein wildes Tier, das Kain verschlingen will. Wörtlich heißt es, die Sünde ist ein Lauerer oder Lagerer vor der Tür. Kain ist von der Sünde noch nicht verschlungen worden. Er befindet sich, im Bild gesprochen, noch in seinem Haus. Die Tür ist geschlossen. Die Sünde als wildes, verschlingendes Tier lauert vor der Tür, kommt aber im Moment nicht rein. Kain hat noch die Möglichkeit, seinen Zorn zu bewältigen, davon umzukehren, bevor noch Schlimmeres daraus entsteht. Das ist insofern hier ein wichtiger Vers. Es ist einer der ersten Verse in der Bibel, der darauf hindeutet, dass Sünde, die vor Gott nicht bereinigt wird, Folgen hat im Leben eines Menschen. Sünde, die nicht bereinigt wird, die nicht vergeben wird vor Gott, die tut etwas mit unserem inneren Menschen, was wir nicht unter Kontrolle haben. Die Sünde droht jeden, der sie tut, in den Abgrund zu stürzen. Und wer die Sünde in seinem Leben zur vollen Auswirkung kommen lässt, der wird von Gott ganz entfremdet und rennt schlussendlich in sein Verderben. Aber noch ein Wort zu Gott und seiner unverdienten Güte. Wie schon gegenüber Adam und Eva erweist sich Gott auch gegenüber Kain als geduldig und gütig. Er bestraft ihn nicht für seine Sünde. Er ruft ihn stattdessen zur Umkehr und erklärt ihm, welche Folgen es hat, wenn er an seinem Zorn festhält. Gottes Geduld und unverdiente Güte sind im weiteren Verlauf der biblischen Heilsgeschichte dann auch ein enorm wichtiges Thema. Klassisch 2. Mose 34, Verse 6 und 7. Ich bin der Herr, ich bin der Herr, ein Gott, der barmherzig und gnädig ist, nicht schnell in Zorn gerät und reich an Gnade und Liebe ist gegenüber Tausenden, der Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Menschen wie Kain stehen immer wieder in der Versuchung, Gottes Geduld und Güte zu missbrauchen. Sie wollen sich nicht davor warnen lassen, dass ein Leben in Sünde Konsequenzen hat. Es ärgert sie, wenn sie durch Gottes Wort zur Umkehr gerufen werden. Vielleicht ärgert es dich auch heute Morgen, wenn ich dir durch Gottes Wort sage, dass du gegen deine Sünde ankämpfen musst. Gott ruft dich dazu auf, zum Beispiel deine Unlust zu bekämpfen, wenn es darum geht, sein Wort aufmerksam zu hören und ihn mit Freude anzubeten. Und wo immer du gerade von Zorn, Hochmut, Neid oder Gleichgültigkeit gegenüber Geschwistern angefressen bist, da ruft Gott dich zur Umkehr. Gott will von dir vor allen Dingen, dass du an Jesus Christus als deinen Retter und Herrn glaubst. Er will, dass du dir immer wieder vor Augen führst, was er durch Jesus für dich vollbracht hat. Gott will, dass du ihn täglich um Vergebung deiner Sünden bittest. Von Herzen, weil er dir von Herzen gerne vergibt. Lass dich von dieser Wahrheit beseelen und gib dich Gott mit ganzer Seele hin. Gott will, dass du an ihm deine rechte Freude hast und ihn von ganzem Herzen anbetest. Gott will dann auch, dass du ihm von ganzem Herzen dienst, indem du deine Geschwister im Glauben liebst wie dich selbst. Also guck dir hin und wieder, oder heute noch, guck dir mal die Nasen an, die du hier in der Gemeinde hast. Passen dir die Nasen hier? Oder willst du den einen oder anderen gar nicht so oft sehen? Es ist Ausdruck des wahren Gottesdienstes, wenn du den Geschwistern zugewandt bist mit der Bereitschaft zu vergeben und grundlos zu lieben. Dass Gott dich von Sünde überführt und zur Umkehr ruft, wird dir in deinem Leben als Christ noch oft passieren. Es ist ein wichtiges Mittel, welches Gott an dich wendet, um dich im Glauben zu erhalten. Also, wenn Gott dich aus Gnade deiner Sünde überführt, dann verhärte dein Herz nicht gegen ihn. Kain, eine bleibende Warnung vor dem Abfall. Das ist das Thema der Predigt. Im zweiten Punkt geht es um die Konsequenzen, die es hat, wenn jemand Gottes Ruf zur Buße in den Wind schlägt. Zweiter Punkt: Menschen, die sich gegen Gott auflehnen, müssen letztlich von seiner Erde verschwinden. Diese Tatsache ist eine Warnung an alle, die Gottes Wort in den Wind schlagen, und sie ist ein Trost für alle, die wie Abel unter den Anfeindungen der Gegner Gottes leiden müssen. Kains Reaktion auf den Ruf Gottes zur Umkehr wird in einem Vers geschildert. Vers 8. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Bis dahin bleibt's offen. Abel, lass uns mal reden. Du bist mir ein Riesenvorbild gewesen. Im Blick darauf, was es heißt, Gott von Herzen anzubeten. Nein. Es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Die Bosheit Kains wird dadurch hervorgehoben, dass die Tat kurz und knapp berichtet wird. Nach der Anrede durch Gott verliert Kain keine Zeit, um seinen Bruder hinterrücks zu ermorden. Und Mord ist ein schlimmes Verbrechen in der Bibel. Gewöhnlich verfügt das Alte Testament darüber die Todesstrafe. Wer einen Mord begeht, muss hingerichtet werden. Totschlag auch. Im Gesetz später wird sogar deutlich, wer grob fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, verdient auch den Tod. Und man wundert sich dann vielleicht, warum in aller Welt schützt Gott dann am Ende den Kain, dass er nicht umgebracht hingerichtet wird. Da kommen wir dann nachher hin. Ja, Mord ist eine der schlimmsten Sünden, die es gibt. In 1. Mose 1, ne, da ist ja vom Menschen als dem Ebenbild Gottes die Rede. Als Ebenbild Gottes hat Gott ihm die Bestimmung gegeben, an seiner Stelle hier auf der Erde zu leben, zu herrschen und Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Das heißt, wer einen Menschen einfach ausradiert, der nimmt von der Erde, insbesondere bei Abel ist das der Fall. Abel ist ein Mensch, der mit seinem Leben Gott verherrlicht und der wird ausradiert von der Erde. Mord ist eine Sünde, die Gott verunehrt, weil Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Und im Neuen Bund, anknüpfend schon an den Alten Bund, verschärft unser Herr dies in Matthäus 5 von Vers 21. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht töten, wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat, und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Ja, vor dem Hintergrund solcher Aussagen ist es bemerkenswert, dass Gott Kain nicht sofort verdammt und seiner endgültigen Strafe zuführt. Er fragt ihn, Vers 9, wo ist dein Bruder Abel? Und leitet damit die Anklage ein. Es ist an dieser Stelle nicht klar, ob in der Frage Gottes auch noch ein Ruf zur Umkehr drinsteckt. So viel, denke ich, können wir sagen. Gott hätte Kain auch diese Sünde vergeben, wenn der denn um Vergebung gebeten hätte. Was Gott getan hätte, erübrigt sich, weil Kain nicht Buße tut. Er lügt Gott dreist an und scheint tatsächlich anzunehmen, dass er Gott belügen kann und dass Gott es nicht merkt. Ne, Vers 9, er antwortete, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo Abel ist. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Also beißender Spott. Abel ist doch selber Schafhirte, der kann auf sich selber aufpassen. Der braucht mich nicht. Also er zeigt unmissverständlich, dass er den Mord an Abel nicht bereut. Er verspottet seinen Bruder noch nach seinem Tod. Und Kain verspottet mit seiner Frage auch und vor allen Dingen Gott. Gott hat von ihm nie gefordert, dass er auf seinen Bruder Abel aufpassen müsse, sondern dass er sich von ihm, ja, dass er sich an ihm ein Beispiel nehmen möge, wenn es darum geht, Gottesdienst zu üben. So, nachdem Kain so verächtlich auf Gottes Anrede reagiert hat, leitet Gott in Vers 10 zum Fluchwort über. Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg. Besonders schwerwiegend ist, dass Kain sich Gottes Warnung und Aufruf zur Umkehr nicht zu Herzen genommen hat. Wer eine Bibel dabei hat, der kann mal Psalm 50 aufschlagen, von Vers 16. Da brandmarkt Gott heuchlerischen Gottesdienst und alle Bosheit, die daraus folgt. Psalm 50 von Vers 16. Zu dem aber, der ihn missachtet, spricht Gott: Was sagst du überhaupt meine Gebote auf? Warum nimmst du die Weisungen meines Bundes immer wieder in den Mund? Gleichzeitig verabscheust du selbst jede Zurechtweisung. Ja, meine Worte wirfst du achtlos hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern verbündest du dich. Aus deinem Mund sprudelt Bosheit hervor und mit deiner Zunge knüpfst du ein Lügennetz. Wenn du mit anderen zusammensitzt, redest du schlecht über deinen Nächsten, sogar deinen leiblichen Bruder bringst du in Verruf. Das alles hast du getan und bisher habe ich dazu geschwiegen. Da dachtest du, ich sei genau wie du. Aber ich werde dich zur Rede stellen und dir dein Verhalten vor Augen führen. Ihr, die ihr Gott vergesst, nehmt euch diese Warnung doch zu Herzen, denn sonst werde ich euch zerreißen wie ein Löwe und dann kann euch niemand mehr helfen. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Kain ist weit davon entfernt, umzukehren. Im Sinne dieses Psalms macht Gott Kain dann auch klar, dass die Ermordung seines Bruders Abel nach Rache schreit. Vers 11. Das Blut deines Bruders schreit vom Erdboden her zu mir. Also als Abel von Kain erschlagen wurde, floss sein Blut in den Erdboden. Kein Mensch ist Zeuge der Tat gewesen, sodass Kain ungestraft davonkommen könnte, wenn Gott nicht über die Tat Bescheid wüsste und jetzt als Kläger aufträte. Worin besteht die Strafe für Kain? Vers 11. Verflucht seist du vom Ackerboden hinweg. In 1. Mose 3 wurde davon berichtet, dass der Erdboden verflucht wurde, nicht Adam. Jetzt gibt es eine Steigerung. Jetzt wird Kain, also der Kain selber wird verflucht vom Ackerboden hinweg. Er hat schwerer gesündigt als vor ihm seine Eltern im Garten Eden und daher ist die Strafe schwerwiegender. Die Rede vom Erdboden klingt auch an 1. Mose 2 und 3 an. Darin kommt zum Ausdruck, dass der Mensch seine Bestimmung darin hat, den Erdboden zu bebauen und von dem zu leben, was der Erdboden hergibt. Diese Beziehung zwischen dem Menschen und dem Erdboden ist durch die Sünde der ersten Menschen schwer belastet worden, sodass es dann gegenüber Adam hieß, im Schweiße deines Angesichts sollst du dich vom Erdboden ernähren. Aber, Klammer auf, du wirst nicht verhungern. Eine Steigerung in der Bestrafung stellt es also dar, wenn ein Mensch selbst verflucht wird und Gott seine Beziehung zum Erdboden kappt. Welche Folgen sich daraus für Kain ergeben, macht dann die weitere Erzählung deutlich. Wichtig ist, Folgendes festzuhalten: Gottes Fluch über Kain stellt ihn in eine Reihe mit der Schlange. Die Schlange wurde bereits vorher verflucht und Kain ist ihr geistlicher Nachkomme. Und als solcher hat er kein bleibendes Recht, auf der Erde zu leben. Vers 12, der Erdboden soll dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Kain ist ja von Beruf Ackerbauer. Gott trennt in seinem Fluch Kain und den Ackerboden voneinander. Der Erdboden, auf dem sich Kain in Zukunft bewegt, wird ihm keine Lebensgrundlage mehr bieten. Er wird sich fortan in Gegenden wiederfinden, in denen es sich nicht lohnt, Ackerbau zu betreiben. Die Strafe für Kain ist schwerwiegend. Gott hat sich dazu entschieden, ihn nicht länger wie sein Ebenbild zu behandeln. Ja, Gottes Fluch über Kain scheint für ihn keine Bestimmung übrig zu lassen, weiter auf der Erde zu existieren. Und die Antwort von Kain in den Versen 13 und 14, die zeugt dann auch von großer Verzweiflung und Selbstmitleid. Siehe, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Also Kain ist sich dessen bewusst, ich habe eigentlich eine Tat verdient, getan, für die ich die Hinrichtung verdient habe. Und jetzt stellt sich die Frage, warum lässt Gott denn jetzt Kain leben? Also zum einen, Kain darf sich nicht mehr vor Gott einfinden, weil er keine Vergebung sucht. Er muss in der Fremde als Heimatloser leben. Und wahrscheinlich ist der Grund, warum Gott kein Leben lässt, ein zweifacher. Der erste Grund schließe ich nicht aus. Wenn Kain umkehren sollte im Laufe seines Lebens, würde Gott ihm die Sünden vergeben und ihn annehmen. Darüber wird hier aber nicht weiter geredet. Der zweite Grund ist hier wohl wesentlicher. Kain bleibt auf der Erde als jemand, wenn man so will, mit so einem riesen Warnschild. Guckt mich an, ich habe gegen Gott gesündigt, ich habe mich gegen ihn aufgelehnt, ich frage nicht nach Gott und für mich ist eigentlich kein Platz auf dieser Erde. Also hütet euch davor, so wie ich, gegen Gott aufzubegehren. Für solche Leute ist hier auf der Erde kein Platz. Unfreiwillig muss Kain diese Zeichenfunktion ausüben. Aber auch der erste Grund bleibt in Kraft. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, auch über jemanden wie Kain. Ja, Kain beugt sich dann ein Stück weit dem Urteil Gottes. Er verlässt die fruchtbare Gegend, in der Ackerbau möglich ist. Er zieht weiter nach Osten. Not mit D heißt die Gegend, aber Not und Elend erwarten ihn dort. Es ist eine Gegend, in der man sich nicht freiwillig ansiedelt, weil die Lebensbedingungen dort zu hart sind. Ja. Zum Schluss. Was ist, wenn wir uns in der Position von Abel wiederfinden und solchen Menschen begegnen wie Kain? Also diese erste Geschichte nach dem Sündenfall scheint ja entmutigend zu sein für Leute wie Abel. Ne? Also Abel gehört zu den Nachkommen der Frau. Er und seinesgleichen, denen gehört eigentlich die Erde. Und der erste Mensch, der erschlagen wird, das ist ein Frommer. Warum wird das berichtet? Ihr wisst es vielleicht, ihr wisst es bestimmt. Es wird hier angefangen schon eine Spur gelegt, die durch das ganze Alte Testament führt. Abel ist nicht der erste und nicht der letzte Gerechte, der hier auf der Erde behandelt wird wie jemand, der letzte Dreck ist. Abel steht am Anfang einer Reihe von Gläubigen, die bis zu Jesus Christus hinführt. Jesus selbst spricht von dieser Reihe von Märtyrern in Matthäus 23. Könnt ihr auch nochmal aufschlagen. Matthäus 23 von Vers 34. Deshalb hört, was ich euch sage. Ich werde Propheten, Männer voller Weisheit und wahre Schriftgelehrte zu euch schicken. Einige von ihnen werdet ihr umbringen, ja sogar kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und von einer Stadt zur anderen verfolgen. So wird schließlich euch die ganze Schuld am Tod der Gerechten angerechnet. Angefangen bei Abel, dem Gerechten, bis hin zu Sacharja, dem Sohn Berechas, den ihr zwischen dem Tempelgebäude und dem Altar ermordet habt. Ich sage euch, die Strafe für all das wird diese Generation treffen. Den Höhepunkt dieser Reihe von Märtyrern bildet Jesus. Jesus ist durch die Hand böser Menschen gestorben. Aber sein Tod ist ein wirksamer Sühnetod für alle gewesen, die ihm jemals ihr Leben anvertrauen wollten. Und für manche der Gläubigen gilt, wie bei Abel, dass sie ihr Leben auf dieser Welt verlieren werden, weil sie zu Jesus gehören. Und Jesus hat dies klar gesehen und darum seinen Jüngern gesagt: Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass es bis zu seiner Wiederkunft oft genug passieren kann, dass es uns ergeht wie Abel. Es gibt böse Menschen hier auf der Erde. Wir sind von Natur aus alle böse. Aber weil wir uns zu Jesus bekennen, ziehen wir uns in besonderer Weise den Hass von Menschen auf uns. Im Moment sieht es für uns in Deutschland relativ gut aus, würde ich mal sagen. Und wir können Gott dafür dankbar sein. Die Wirklichkeit, wenn man sich in anderen Ländern umschaut, ist die, im Moment werden so viele Christen wegen ihres Glaubens verfolgt wie nie zuvor. Es gibt eine beeindruckende Stelle in der Offenbarung von Johannes, Kapitel 6. Da beten verstorbene Märtyrer für die Gemeinde, für uns alle zu Gott. Mit lauter Stimme riefen sie: Du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt? Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand, und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben. Ihre Zahl sei noch nicht vollständig, denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gebe es noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Ja, Gott lässt es zu, dass Christen von Nichtchristen umgebracht werden, eben weil sie Christen sind. Dass Gott dies zulässt, ist auch Ausdruck seiner Geduld, die er gegenüber den Menschen hat. Gott will, dass wir seine Botschaft, die zur Umkehr ruft, ausbreiten. Nicht wie Engel vom Himmel, sondern hier mitten im Getümmel. Gott vergibt auch Mördern, wenn sie umkehren und bereuen, was sie getan haben. Jesus hat sein Leben für solche gegeben, die ihn ans Kreuz gebracht haben, für Gottlose wie dich und mich. Nur wenn man das Wort von Paulus auf Kain und Abel anwendet, dass Gott die Gottlosen rechtfertigt, dann waren die beide von Natur aus Gottlose. Abel hat Vergebung gefunden. Durch den Glauben und Kain nicht. Kain ist eine Warnung an uns, dass Sünde nicht ohne Folgen bleibt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir sollen nicht wie Kain Gottes Zusagen und Warnungen in den Wind schlagen. Und wenn wir uns vielleicht Wie Kain vorkommen, sollen wir nicht verzweifeln wie er und uns selbst bemitleiden, sondern auf das Evangelium hören. Gott hat uns in Christus eine herzliche, unverdiente Liebe erwiesen. Paulus bezeugt in Römer 5, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat, als wir noch seine Feinde gewesen sind. Lass dich von dieser Liebe ergreifen und lass dann deine Brüder und Schwestern in der Gemeinde diese Liebe erfahren. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, lass niemanden von uns so sein wie Kain. Herr, wir wollen nicht als solche hier auf dieser Erde leben, die wandelnde Zeichen deines Gerichts sind. Vergib uns, himmlischer Vater, allen Unglauben und allen Hass gegenüber Geschwistern. Lass uns, Herr, ein Segen für sie und für andere Menschen sein, indem wir sie lieben und dich ehren. Amen. Amen.